PSG 5, Inter 0. Es ist der höchste Finalsieg der Champions League-Geschichte. Aber wie groß war der Qualitätsunterschied wirklich, Fabian?
Um es mit meinem dreijährigen Sohn zu halten, so hoch wie die Rauchmelder hängen.
Ja, aber es war wirklich heftig. Man, war PSG jetzt so gut oder Inter einfach unfassbar schlecht?
Ich finde, die Wahrheit liegt genau im Mittelfeld, also genau dazwischen, weil die Abwehr überfordert. Gerade beim ersten Tor hat man es, finde ich, ganz gut gesehen. Vorne hingen sie in der Luft und dazwischen ist halt nichts passiert und das Mittelfeld, Mkhitaryan, Calhanoglu und wie sie alle heißen, gefühlt nicht existent.
Ja, warte, aber du hast jetzt ja gerade von der Defensive gesprochen. Das ist ja eigentlich das Prunkstück dieser Inter-Mannschaft. Vor allem auch in der Champions League, wenn man die ersten 12 Partien in dieser Champions League-Saison von Inter, da kassierst du in 12 Partien 5 Gegentore und in den letzten 3 Spielen waren es jetzt, glaube ich, 11, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich finde, man hat halt direkt nach dem Anklick gesehen, dass PSG schon das Spiel an sich reißen möchte. Aber man weiß ja auch von den italienischen Mannschaften, dass sie gerne auch mal den anderen erstmal machen lassen und sich hinten gut reinstellen. Ich fand aber, wenn PSG vorne den Ball verloren hat, gerade auch in den ersten Minuten, ist halt im Gang nach vorne alles an der Mittellinie hängen geblieben. Da ging nichts durch. Gerade deswegen meine ich, die Bewegungen von Mkhitaryan und Co. haben mir überhaupt nicht getaugt dieses Mal. Das war gegen Barca beispielsweise auf einem ganz anderen Level. Und auch dann phasenweise gegen die Bayern in der Runde davor noch. Und PSG hat es dann halt hinbekommen, sich minütlich noch mehr zu steigern, sodass dann auch User Luca via Twitter gesagt hat, Paris, wow, 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 mehr braucht man nicht dazu sagen. Und dann haben sie halt auch nicht viel liegen lassen. Ein paar Chancen aus der zweiten Reihe, okay, um reinzukommen. Aber dann mit der ersten Knallerchance war gleich der Treffer drin.
Bleiben wir noch bei Inter. Let's play Pasi, hat via YouTube gefragt. Nur 3 Buchstaben. Wie? Erst mit Barca die wohl stärkste Mannschaft Europas raushauen und auf dem Weg dahin die Bayern, dann im Finale 5:0 gegen PSG verlieren. Wie das möglich ist, ist mir ein Rätsel.
Vielleicht war auch die Saison in der Serie A, haben sie ja auch lange um die Meisterschaft, um den Scudetto gekämpft mit Napoli und dann ging ihnen vielleicht auch da ein bisschen die Puste aus. Sind ja nicht mehr die Jüngsten gewesen, aber ist fast schade, dass es dann doch so klar wurde und nicht mehr Spannung drin war.
Ist Inter das Bayer Leverkusen der Neuzeit? Das Vizekusen der Neuzeit? Das erinnert mich stark an die Bayer Leverkusen.
Waren die so alt damals?
Ja, keine Ahnung, aber die haben auch Pokalfinale verloren. Sie haben die Bundesliga am letzten Spieltag verloren. Sie haben das Champions League-Finale gegen Real Madrid verloren. Mit dem Baller Catana noch das WM-Finale 2012 verloren.
Auf der Ebene magst du recht haben. Ich hätte tatsächlich im Vorfeld nicht gedacht, dass es so klar wird. Ich fand es schon überraschend. Es gab ja dieses Legendenturnier in München heute vor dem Spiel und da wurden alle Teilnehmer, KK, Schneider und Co. und wie sie alle heißen, ja auch gefragt, was sie tippen. Und da waren relativ viele, die sich eher pro PSG ausgesprochen haben. Jetzt Schneider vielleicht nicht, aber so ein bisschen die anderen. aber auf jeden Fall die Überzahl. Ich hätte das nicht so klar gesehen. Also mein Gefühl hätte eher gesagt, dass Inter das so abgezockt auch heute wieder durchzieht und PSG ähnlich wie im letzten Finale gegen die Bayern so ein bisschen die Nerven ausgehen.
Ich sag's dir so, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass Inter gewinnt, aber die Befürchtung war groß, dass PSG eben da drüber fährt und im Grunde war die Befürchtung berechtigt. Markus Roth hat via YouTube geschrieben, der beste Spieler von Inter war Arnautovic, nicht eingewechselt worden in seinem wohl letzten Spiel für die Nerazzurri. Kaan Atasoy via Twitter, ohne Arnautovic wäre ist nur 0:4 geworden und der Schuldige für den Nichteinsatz von Arnautovic und dem 5:0 von PSG ist schnell ausgemacht. Juan Bernat, und dann sollten wir, glaube ich, ein bisschen auch über diese PSG-Mannschaft reden, denn ja, Inter war schlecht, aber wie stark war diese Pariser Mannschaft und vor allem, was hat Luis Enrique in diesen 2 Jahren bei PSG gemacht? Ich meine, der hat vor 10 Jahren Barca zum Drittel gecoacht und jetzt 10 Jahre später eben PSG. Das ist der erste Trainer, der 2-mal das Triple geholt hat und das aus seiner Mannschaft, das gefühlt eigentlich auseinanderbrechen war, weil man eben die ganzen Stars verloren hat.
Ich glaube, das erste Mal, dass niemand vor dem ersten Champions League-Spieltag gesagt hat, das ist jetzt der klare Favorit auf das Finale. Die Erwartungshaltung ohne Mbappé, ohne Messi, ohne Neymar und wie sie alle heißen, ist natürlich eine ganz andere in dieser Saison. Es war eine sehr junge Mannschaft. Kvaratskhelia war auch noch nicht Teil des Teams, der kam ja erst im Jänner. Dazu recht späte Transfers, unter anderem mit Pacho von Eintracht Frankfurt, der eine überragende Saison gespielt hat. Super verlässlich gewesen, eigentlich 1:1 auf dem Level wie damals bei der Eintracht in der Bundesliga, wenn nicht sogar dann eben noch, also jetzt im Punkto Verlässlichkeit, aber natürlich dann auch noch mit ein paar Mitspielern auf einem etwas anderen Niveau, hat er sich da auch nochmal weiterentwickelt. Aber es ist eine junge Mannschaft gewesen, die wirklich sich, wo jeder Spieler sich weiterentwickelt hat während der Saison und immer mehr zusammengewachsen ist und dann eben auch eben nicht nur die Champions League geholt hat, sondern auch wieder mal souverän die Meisterschaft plus den Coupe de France jetzt zuletzt auch noch gegen Stade Reims. Richtig gutes Team und vermutlich ist es sogar eben noch mehr die Veränderung abseits des Platzes, die es auch Luis Enrique ermöglicht hat, mit einer etwas homogeneren Mannschaft leichter fertig zu werden als vielleicht in den Jahren zuvor und auch in den ersten Anfangsmonaten und Jahren, wo er zur Mannschaft gekommen ist. Also sinnbildlich steht dafür, man hat ihn vorhin auch bei der Titelübergabe gesehen, Luis Campos, der offizielle strategische Berater, aber eigentlich quasi Sportdirektor und Nachfolger von Leonardo. Mit ihm haben sie jetzt den Vertrag auch nochmal verlängert bis 2030. Also da wird langfristig weiter geplant und sein portugiesischer Einfluss ist auch in der Mannschaft ja ganz gut zu sehen, wenn man sich so die Spieler anschaut. Aber es sind eben Spieler, die jetzt nicht die ganz großen Star-Allüren halt dann mitbringen auf dem Level, wie es bei Neymar, Mbappé und Messi der Fall gewesen ist. Und es passt deutlich besser zusammen. Und welchen Einfluss er dann eben auch auf diesen Verein hat, hat man gesehen. 120 Sekunden, nachdem die Trophäe übergeben wurde an Marquinhos, hat er schon die Finger dran gehabt.
Aber vermisst du nicht auch so ein bisschen diesen Zickenkrieg beim Elfmeter Cavani, Neymar?
Ich nicht, nein.
oder Neymar gegen
du, ja?
Mbappé gegen Cavani. Das war für mich das PSG,
das
so will ich es eigentlich haben. Das war irgendwie so FC Hollywood made in France. Gamer Brother hat via Twitter geschrieben, dass PSG genau eine Saison nach der Messi-Neymar-Mbappé-Ära das erste Mal die Champions League gewonnen hat, wird einer meiner Lieblingsstories sein, wenn ich irgendwann Onkel bin und Richtung 50 pusche. Und der Stefan Blumen Schein hat getwittert. Es ist überragend, was PSG da für ein Team zusammengestellt hat und dafür wird man nach x vergeblichen Versuchen mit Superstars mit dem Triumph in der Champions League belohnt wird. Der Fußball ist und bleibt halt am Ende doch, was er immer war, ein Mannschaftssport.
Vielleicht wollen wir da einen Spieler nochmal hervorheben, Stichwort Mannschaftssport. Die größte vom Saulus zum Paulus Entwicklung, die ich je gesehen habe, Ousmane Dembélé. Also ich hätte nicht gedacht, dass der auf dem Level sich in so ein Team nochmal einfügt und diese Entwicklung überhaupt durchziehen kann. Aber da hat, ich meine, wurde ja auch viel geschrieben im Laufe der Saison. Also er hat wirklich richtig gut abgeliefert. Und
21 Tore in der Liga.
Bemerkenswert.
Ja. Also unfassbar. Also, El Mosquito, wie er bei Barcelona genannt worden ist, hat er wirklich eine schwere Zeit auch in Katalonien gehabt. Von dem her hätte man auch nicht gedacht, dass der bei Paris so gut funktioniert. Und ich glaube, dass da Luis Enrique auch eine entscheidende Rolle spielt. Denn ich glaube, dass der ihm einfach nochmal einen neuen Push gegeben hat.
Ja.
Anders kann ich es mir nicht erklären. Also was für einen Anteil hat Luis Enrique an dieser Umstellung?
Einen gigantischen in der Menschenführung, finde ich vor allem. Also der muss ja den Spielern nicht beibringen, wie man einen Pass spielt, wie man aufs Tor schießt. Das können die alle. Das konnten sie auch damals schon. Aber wie sie miteinander umgehen, wie sie gemeinsam an einem Ziel arbeiten, auf dem Level, und dann auch eben diesen Schwung schaffen zwischen Liga-Alltag, der in Frankreich ja dann doch manchmal für PSG relativ grau ist, und dann aber wieder in der Champions League das gleiche Niveau zu zeigen. Das war ja sehr oft dieser Drahtseilakt eine Schwierigkeit, die dann auch meinetwegen die Bayern öfter mal gezeigt haben oder nach wie vor auch immer mal wieder zeigen, dass du dann da so ein paar Dellen hast. Aber das so hinzubekommen, ganz großen Respekt und dann endlich mal auch auf diesem Level so abzuliefern. Und ich hatte es vorhin schon einmal angedeutet, im letzten Finale, wo sie gegen die Bayern gespielt haben, waren sie chancentechnisch ja auch mindestens auf Augenhöhe. Sehr unglücklich verloren, aber eben nicht reif genug und vielleicht nicht Team genug in der Saison. Und das sind sie jetzt allemal. Das hat diese Saison gezeigt.
Das war's, wir hören einmal rein beim lieben Kollegen Johannes Hofer. Der war live vor Ort von Canal Plus beim Spiel in München und nimmt uns ein bisschen mit. Ein paar Eindrücke live vom Allianzstadion, beziehungsweise das hat in dieser Finalbegegnung anders geheißen. Ich habe es aber leider vergessen, wie der Name. Es hat nicht Allianz Arena geheißen bei diesem Finale, weil dann
Stadion Munich oder irgendwie so.
Stadion Munich. Also, Johannes, wie war's?
Ja, was für ein denkwürdiges Champions League Finale. Unfassbar, damit haben wirklich wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, dass Inter das so weggebügelt wird vom PSG. Das höchste Finalergebnis der Geschichte gegen eine der wohl besten Defensivmannschaften Europas. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, PSG mit denen hat vor dieser Saison in dieser Güteklasse wohl wirklich niemand gerechnet. Wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt, das haben sie im Zuge dieser Champions League Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sind ja auch wirklich schlecht gestartet in der Ligaphase, das darf man eigentlich nie vergessen. Und jetzt gibt's da mit Spielern wie einem Doué, einem Barcola, halt einfach Kicker, ja, die waren natürlich gut schon davor, die waren natürlich wahnsinnig begabt schon davor, aber die könnten jetzt die neuen absoluten Weltstars werden. Hatte so wohl niemand außer PSG selbst wohl auf der Rechnung, weil nicht umsonst haben sie für Doué 60 Millionen Euro bezahlt. Der ist jetzt definitiv ganz oben mit dabei auf der absoluten besten Liste. Und ich bin auch schon gespannt, Ousmane Dembélé hat sich heute wieder für den Ballon d'Or beworben. So viel ist auch klar. Das war's aus München, war ein unglaublich spektakuläres Finale, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, da dabei zu sein. PSG zum ersten Mal die Champions League gewonnen, Inter, ja, da war leider die Luft völlig draußen.
Danke für diese Einschätzung, lieber Johannes, von einem Kollegen zum nächsten. Harald Prattl hat getwittert, Fabian Ruiz hat binnen eines Jahres 5 Titel geholt. Europameister, Champions League-Sieger, Meister, Cup-Sieger, Supercup-Sieger, gefühlt immer im Schatten anderer, Rodri, Dembélé, aber so gut und so underrated. Riesenkicker, der hat mit 21 Jahren mit Elche zweite Liga gespielt.
Ja, jetzt ist er 29. Für Inter wäre er noch fast ein bisschen zu jung.
Ja.
Aber und für PSG zu alt. Mhm. Aber wirklich, also underrated kann mich nur anschließen. Wahnsinnig stabile Saison. Und auch dieses Mittelfeld von PSG sind ja nicht nur er, sondern auch gerade Vitinha, der das 1-0 eingeleitet hat.
Aber die sind alle im besten Fußballalter. Hast du es jetzt? Ich meine, das ist ja wirklich eine blutjunge Truppe. Nur Marquinhos ist über 30. Ist es vielleicht auch der Start einer neuen Ära im internationalen Fußball? Kann PSG das Real der 10er Jahre werden?
Ich würde mal sagen, sie können natürlich noch einiges reißen, aber da gibt es noch ein paar andere Teams, die jetzt auch nicht ganz so alt sind. Stichwort der Halbfinalgegner von Inter. Und auch Real hat sicherlich Ambitionen, da nochmal ein bisschen anzuklopfen wieder in der nächsten Saison. Bin sehr gespannt, was sie mit Xabi Alonso da so hinbekommen in den nächsten Jahren. Und so alt sind da ja viele jetzt auch nicht. Mhm. Der ein oder andere Ältere geht ja, beziehungsweise ist bereits gegangen. Und dann gibt es ja auch noch Konkurrenz wieder aus der Premier League. Mal schauen, was Man City und Liverpool so anstellen. Also
Aber monetär bist du zumindest so aufgestellt in Paris, dass du jetzt nicht befürchten musst, dass das ein Aderlass wird, dieser Champions League-Sieg, dass du die komplette Mannschaft verlierst. Vor allem einer, der sich in diesem Finale in den Vordergrund gekickt hat, beziehungsweise geschossen hat, Désiré Doué, der Doppeltorschütze, der jüngste Champions League-Finaltorschütze aller Zeiten, dann gleich doppelt, dann gleich noch ein Assist obendrauf. Wer ist Désiré Doué?
Ja, zunächst mal ist er auch der einzige Spieler, der in einem Champions League-Finale 3 Scorerpunkte oder mindestens 3 Scorerpunkte beigesteuert hat. Ganz großer Auftritt. Ich weiß nicht, was du mit 19 so gemacht hast, aber sicherlich keine Champions League-Endspiele entschieden. Zumindest nicht auf dem Platz, wenn dann an der Konsole. Mir ging es ähnlich. Wirklich bemerkenswerte Entwicklung von ihm. Aber auch eine, die sinnbildlich wieder für Paris ist, für die Transfers, die sie tätigen, kam im Sommer. Von Stade Rennes. Die Bayern hätten ihn eigentlich auch ganz gern gehabt, aber er hat sich ganz klar für PSG entschieden, dafür den Verbleib auch in Frankreich. U17-Europameister mit Frankreich geworden, hat bei der Olympia auch unter Thierry Henry gespielt. Mhm. Bei Stade Rennes genoss er eine recht gute Ausbildung, weil es ist ein
Verein der Bretagne. Was ist Stade Rennes eigentlich für Talentschmiede? Ich meine, ja, Ousmane Dembélé auch rausgebracht, das sind einige Spieler, die... Ja,
gut, da gibt es einige Clubs, die viele rausbringen. Der Vorteil bei Stade Rennes ist halt, dass die Durchlässigkeit recht hoch ist. Und das ist so ein Club, der halt den Anspruch hat, Top 5, Top 6 zu sein. Das bricht denen aber auch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie mal irgendwie 8. oder 9. werden. Mhm. Also relativ entspannt, sage ich mal, von den Ambitionen her. Und ein Verein, der auch immer wieder gute Trainer hat. Der hat auch einen ganz ordentlichen Coach gehabt bei Stade Rennes zu seiner Zeit mit Bruno Genesio. Und zu ihm individuell ist halt zu sagen, er ist halt wirklich, er ist beidfüßig, das konnten wir heute beim Finale auch wieder sehen. Finde es auch ganz bezeichnend, dass die, dass er links in der Box stand, als er die Vorlage auf Hakimi gegeben hat. Sein erstes Tor heute kam von rechts. Also auf unterschiedlichsten Positionen heute gespielt. Mhm. Ohnehin waren da ja viele Positionswechsel bei PSG, aber zeigt ja auch wieder, wie gut das in der Mannschaft dann funktioniert, aber wie perfekt er sich da halt auch drin einfügt, weil er eben beidfüßig ist, weil er sehr athletisch ist. Also hat ja sein Sixpack nachher auch gezeigt beim Jubel. Wunderbare Anlagen, die er mitbringt, und gab mal eine ganz spannende Phase in seiner Karriere bei Stade Rennes, wo man richtig gemerkt hat, wie seine Entscheidungsfindung halt katastrophal ist. Also spiele ich ab, ziehe ich in die Mitte, dann haue ich drauf. Da wurde er mal als Joker auch eingewechselt in der Ligue 1 von Bruno Genesio in der zweiten Hälfte, und nach 18 Minuten ging er wieder runter vom Feld. Und das war, glaube ich, müsste April 2023 gewesen sein.
Da sieht man, du beschäftigst dich wirklich mit der Liga. Einer der wenigen, glaube ich.
Einer der wenigen, der sich abseits von PSG auch mal in dieser Liga wiederfindet. Ich habe halt meine Vergangenheit war halt an der Seine.
Ja, ist ja gut so. Ich meine, wenn wir schon gerade bei diesen Youngsters sind bei PSG, es hat ja das 5:0 hat ein aus österreichischer Sicht ein sehr prominenter Name nämlich erzielt. Seni Majulu, der Bruder von Fally Majulu, der hat den Deckel drauf gemacht.
Und ja, dann nochmal, ich meine, du musstest dich Geschichte. Selber übertweeten.
Ja, stimmt. Ja. Ich habe zuerst Fally Majulu spielt im Champions League-Finale, that's the tweet, und dann Seni Majulu trifft im Champions League-Finale, that's the tweet. Also von dem her finde ich auch eine schöne Geschichte. Alexander Huber hat das auch via Twitter geschrieben. Kein Arnautovic, jetzt aber doch noch ein bisschen Österreich-Aspekt mit dem Bruder von Fally.
Ja, und das ist natürlich so ein Fingerzeig. Fand ich ganz cool, dass er dann in der 88. circa, glaube ich, war es, dann nochmal drei Leute oder 85. drei Youngsters gebracht hat. Zaïre Emery ist ja auch noch zum Beispiel reingekommen, und zuvor auch Barcola, der ja auch jetzt noch nicht so alt ist und von dem man eigentlich im Herbst gedacht hat, das wird so unser neuer Topstar. Ja. Und dann mit der Verpflichtung von Kvaratskhelia im Jänner ist er halt so ein bisschen öfter auch auf die Bank rausrotiert worden. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, da kann jetzt natürlich schon einiges kommen von PSG. Mal schauen, wer da alles wie bleibt. Was ich da vielleicht noch einmal dazu sagen wollte, erinnerst du dich auch so ein bisschen an die Zeit, wie lange Real an dieser La Decima gescheitert ist?
Ja.
Und was dann dieser Finalsieg mit ihnen gemacht hat und was der ausgelöst hat, mit welcher Dominanz sie dann plötzlich gespielt haben. Dankeschön.
Ja.
Und da bin ich jetzt mal gespannt. PSG hat ja auch oft unter anderem von wunderbaren Menschen wie dir einen über von Latz geknallt bekommen, wenn sie dann mal wieder ausgeschieden sind in der K.O.-Phase.
Ja.
Und ja, kannst du dich ein bisschen was dran erinnern, oder?
Ja, natürlich.
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es
Fred. Kannst du dich erinnern, Fred?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass heute so irgendwie für mich wird alles rund gerade.
Ja,
ist Payback-Time so ein bisschen.
Ja.
Aber na, es ist immer gespannt, inwieweit das denen jetzt Rückenwind verleiht in den nächsten Jahren. Aber wie gesagt, Barca, Real, da ist zu viel Konkurrenz. Aber die Spitze wird jetzt nochmal deutlich umkämpfter. Das ist vielleicht dann ganz schön.
Gratulation auf jeden Fall an FC Katar. Hat auch 11 Freunde nochmal so unterstrichen via Twitter. Herzlichen Glückwunsch an Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al-Thani fürs Lebenswerk.
Ja.
Wie geht's dir damit als Langjähriger?
Ich glaube, du hättest ihm auch gratulieren können, wenn Inter gewonnen hätte, weil die Kataris, meine ich, auch bei Inter ihre Finger im Spiel haben. Wenn auch nicht ganz so deine Nasenflügel vibrieren.
Was, wirklich?
Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Nerv getroffen.
Nein, ich bin ja nicht immer Inter-Fan oder was. Aber von dem her, na, du schaust, sie haben wirklich sehr lange da hingearbeitet und jetzt trotzdem schön gefunden, wenn Inter gewonnen hätte. Ja, ich bin jetzt kein großer PSG-Fanatiker. Ich verstehe aber schon, dass dieser Verein die sind ja gegründet worden in den 60er Jahren. Das ist ja jetzt gar kein Verein, der jetzt so eine ganz lange Ära hat. Aber es hat sich in diesem Zeitraum einfach richtig starke Fankultur entwickelt, hat man ja heute wieder im Champions League-Finale gesehen. Also ich glaube, viele österreichische und deutschsprachige Fußballfans wissen gar nicht, was eigentlich in Frankreich abgeht, von Fankultur her.
Ja,
man hat immer diesen Vergleich, okay, Italien, der Calcio, der lebt, die Tifosi, die Ultras, die kommen aus Italien, aber da hat man heute auch auf den Rängen meiner Meinung nach von der Lautstärke her gewonnen.
Absolut. Ich meine, der Fußball ist ja auch jetzt nicht Sport Nummer 1 gewesen über eine Geschichte in Frankreich. Da war ja Rugby deutlich populärer lange Zeit. Und der schwappte dann erst im 20. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr.
Mhm. Da driften wir jetzt weiter ab, ja.
Ist gut. Nach Frankreich und gerade der Norden ist stimmungsmäßig, also kann schon gut mithalten.
Also die ganze Ultraszene in Frankreich.
Ich finde, man hat es ja auch, ich meine, Sturm hat es ja auch mitbekommen, als sie bei Lille waren. Strasbourg kann richtig durch die Decke gehen.
Marseille?
Marseille ist jetzt nicht im Norden, aber ja.
Ja, so.
Aber Stimmung natürlich.
Ja, man jetzt ja nicht nur im Norden, sondern Frankreich im
Allgemeinen. Vielleicht nochmal ein kleiner Funfact, weil du jetzt Marseille ansprichst. Ja. 1993 der Champions League-Sieg von Marseille gegen Milan und heute die beiden Rivalen der jeweiligen Clubs im Einsatz gewesen, PSG, Inter und PSG. Und wieder hat das französische Team und diesmal auch zu Recht gewonnen.
Und jetzt nochmal ein History-Fun-Fact. Der bislang höchste Finalsieg der Champions League-Geschichte liegt auch schon über 30 Jahre her, nämlich 1994 FC Barcelona gegen AC Milan. Milan gewann mit 4:0, Torschütze damals Dejan Savicevic, Jahre später bei Rapid in der österreichischen Bundesliga. Und damit schließt sich der Kreis auch in Richtung österreichischer Fußball, oder?
Ja, und es ist schlimm, dass du sagst, 30 Jahre her und das ist 1994.
Ja, so ich meine zuerst gedacht, das ist 10 Jahre her. Dann habe ich gedacht, nein, 20 Jahre und dann bin ich drauf gekommen, oh fuck, 30 Jahre. Wurscht. Die Highlights der Partie gibt's wie gewohnt bei den Kollegen von Canal Plus zu sehen. Das war auf jeden Fall die reguläre Europa-Cup-Saison 2024-25, aber es wird in den nächsten Wochen ein paar Specials geben. Also, stay tuned und bis dorthin, macht es gut und bis zum nächsten Mal bei Europa-Cup.
Ciao.